Meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, was ich hier ja versuche, ist, dieses zentrale Thema der Demokratie zu behandeln. Wir machen ja Wendezeit der Demokratie, das ist die Überschrift über das ganze Semester. Wir haben also in dieser Diskussion um die Wendezeit der Demokratie im Grunde genommen Punkte erreicht, in denen es, wie man so schön sagt, ums Eingemachte geht, um das Wesen. Was ist also praktisch das Wesen der Demokratie? Worauf baut sie auf und was wissen wir über sie oder was haben wir vergessen? Oder diskutieren das überhaupt nicht mehr, weil wir es als eine Selbstverständlichkeit betrachten, es konsumieren zu können. Ich habe das letzte Mal oder vorige Mal schon darüber gesprochen, dass wir über Eigentum und Eigensinn als zentrale Kategorie das Wesentliche vergessen haben, nämlich dass die Würde des Menschen unantastbar ist und dass dieser Grundsatz zurückgeht auf die erste Verfassungsreform in Athen, also 600 vor Christus. Und warum ich das mache, nicht weil ich also die griechische Philosophie liebe, sondern weil dort eben Grundstrukturen unserer Demokratie gelegt worden sind und weil dieser Kampf um Demokratie immer noch praktisch geführt wird und der wird eben an unterschiedlichen Fronten geführt, mit unterschiedlichen Argumenten und Wissensständen und vor allem wird er eben geführt zwischen, grob gesprochen, Stadt und Land. Ja, auf dem Land hat früher eben der Feudalismus geherrscht und in der Stadt hat sich die Demokratie entwickelt. Mit all ihren Vor- und Nachteilen, das ist richtig, die Zivilisation der Stadt und die Kultur der Stadt sind auch zwei unterschiedliche Entwicklungstendenzen. Sehr oft geht die Zivilisation weit voraus und hinkt die Kultur, cultural lag, hinterher. Das ist wie wenn einer mit einem Fuß vorausgeht und den anderen nachzieht. Die Kultur ist immer langsamer als die Zivilisation. Das ist auch das, was wir im Augenblick bemerken. Sie wissen ja, dass ich von drei Modernen spreche innerhalb der Demokratie. Die erste Moderne, das ist die in Athen und Rom entstandene. Die zweite Moderne, das ist die, die mit der Entdeckung Amerikas und mit den Techniken, die dann in der beginnenden Neuzeit entwickelt worden sind. Und die dritte Moderne ist die, die wir jetzt haben, die jetzt gerade eben beginnt. Das ist natürlich ein sehr komplizierter Prozess. Man kann sich den auch daran deutlich machen, was die Formen des Aufschreibens von Wissen sind. In der ersten Moderne hat man Buchrollen benutzt und dort ist alles aufgeschrieben worden von Hand, bis Gutenberg kam. Mit dem Buchdruck beginnt sozusagen das äußere Wissenszeichen für die zweite Moderne. Der Buchdruck hat funktioniert und wir haben jetzt in der dritten Moderne das, was wesentlich sozusagen an Wissen aufgeschrieben wird, digitalisiert. Das heißt, das ist die Schriftform, in Anführungszeichen, die uns heute beherrscht. Also die digitale Moderne ist die dritte Moderne von der Form des Aufschreibens von Wissen und auch in der Form des Umgangs mit der Wissensmenge. Also die Information ist ungeheuer explodiert. Wir haben wenn man noch mal einen Blick zurück macht, in Alexandria gab es die größte Bibliothek des damaligen Abendlandes. Da war alles Wissen in einer Bibliothek vereinigt. Die ist dann leider abgebrannt. Da ist viel verbrannt, was aufgeschrieben war. Die zweite Wissensrevolution sozusagen, die findet quasi mit Gutenberg statt und jetzt werden Bücher gedruckt. Man kann die nicht mehr so leicht an einem Ort halten, die bordern auch über die ganze Welt. Überall dort, wo Menschen hinkommen, gibt es Bücher. Wir haben es heute mit einem Wissen zu tun, das sich über die digitalen Techniken verbreitet und das als Information etwas ist, was nicht Wissen ist. Es war immer so, dass man natürlich unterscheiden musste in all oder zu allen Zeiten, was man von der gedruckten Information hielt. Ob das wahr war, ob das gelogen war. Und dass diese Auseinandersetzung über Information und Wissen und Wahrheit, die gibt es durch die ganze Menschheitsgeschichte. Und das ist übrigens auch ein Erfolg dieses Buches, aufzudecken, was dort Platon über Sokrates gelogen hat. Also die wahre Lüge dieses Pseudos Aletheia, also Pseudos heißt Lüge und Aletheia ist Wahrheit. Und dieser Begriff, der stammt ja von Platon, den er in seiner Politeia, können Sie nachlesen, auf 415 steht es, da sagt er, das Volk muss belogen werden, damit es regiert werden kann. Und dazu sind Schriften oder auch Verfassungstexte gut. Und die Mythen, die der Platon dann konstruiert, um eben die Sokratik zurückzudrehen, sind ungeheuer geschickt und die laufen heute noch und man glaubt sie heute noch. Es ist nicht so einfach, diese Auseinandersetzung zu führen, weil wir es natürlich mit einem unglaublichen Dogmatismus zu tun haben. Der Dogmatismus hat eine Wurzel in dem Denken der Menschen, dass sie gerne glauben, was sie entlastet. Sie glauben gerne an einen Führer, an einen Gott oder an eine Natur oder eben an, dass es so ist. Das heißt, man schiebt das Verantwortung auch wieder auf die Natur ab und sagt, dass die Natur ist so, wobei der Mensch den Klimawandel verursacht oder zumindest stark mitverursacht. Und wenn man dann einen Verantwortlichen hat, aus dessen Regie oder aus dessen Macht Entwicklungen sich entwickeln, dann ist man selber die Verantwortung los. Und die Menschen oder wir alle, wir neigen dazu, gerne Verantwortung loszuwerden. Einen zu finden, der sie für uns trägt. Ein, ich nenne das oft, existenzieller Defekt. Ob der jetzt in der Familie stattfindet, verstehen Sie, oder ob der im Feudalismus stattfindet oder ob der in der Religion stattfindet, ist egal. Da heißt es dann, der Himmelpapa wird schon richten, ja, oder der Führer hat es so befohlen, oder der Trump, der wird jetzt auch schon aufgebaut als eine Lichtgestalt. Was dahinter sich eben auch verbirgt ist, und das ist jetzt auch ein existenzieller Defekt, dass wir Ressentiments haben gegen Eliten, gegen Wissen. Das hat auch was mit dem Problem des Wissens selber zu tun. Wissen, wie gesagt, ist nicht Information. Information ist eine ganze Menge, wo man lügen kann oder nicht. Je mehr Information über irgendein Thema verbreitet wird, desto eher wird es geglaubt. Früher war das Studentenbewegung mit der Bildzeitung zu tun hatten, da haben wir einen Button hier gehabt, Bild lügt. Es war nicht immer so. Die hatten nicht immer alles war gelogen, aber vieles. Und die Arbeiter, denen wir dann unsere Flugschriften gegeben haben, die haben dann gesagt, ja, aber in der Zeitung war es gestanden. Und die hat eine Auflage von 4,3 oder so Millionen gehabt. Und wenn so viele Leute das glauben, dann wird es doch wahr sein. Verstehen Sie, dieses Massenargument von Information, was sich sozusagen dann auf die Inhalte überträgt. Dass die Menschen dann sagen, ja, wenn so viele das glauben, dann muss es doch wohl wahr sein. Je mehr Menschen geglaubt wird, ist damit ein Entlastungsargument für die Frage, was ist da wahr oder falsch. An dieser Stelle springen die Leute von der Quantität in die Qualität. So funktioniert ja auch die Werbung. So und so viele Leute kaufen also diese Matratze, die also so wahnsinnig gut ist und nur 199 Euro kostet. Ich meine jetzt keine Werbung, ja. Und das ist das Argument für, kaufen Sie diese Matratze. Das ist doch ganz klar, ja. Also Quantität schlägt in Qualität um und das ist nicht wahr. Aber an dieser Schnittstelle taucht eben das Phänomen der Entlastung auf. Der Mensch sucht nach Wahrheitsentlastung. Wahrheit oder Wissen ist immer noch nicht Wahrheit, aber das muss er prüfen. Und wenn er Wissen hat oder haben will, muss er Wissen prüfen, muss also sich als ein Unwissender geben. Wenn ich aber unwissend bin, dann habe ich ein Problem innerlich vor mir. Dann bin ich nicht so groß, wie ich sein möchte. Also dieses Phänomen des persönlichen Größenwahns, könnte man sagen. Man möchte immer möglichst unabhängig und souverän sein, groß durch die Gegend laufen. Und wenn einer ganz groß durch die Gegend läuft, heutzutage, dann beherrscht er die Welt oder macht Kriege und man kann sich dort anschließen. Schauen Sie, was im Augenblick in der Türkei passiert. Es ist ein Wahnsinn. Der Ausbruch des Nationalismus, der die Opposition, die Sozialdemokraten und so weiter dazu zwingt, dem Erdogan zuzustimmen und Beifall zu klatschen, nur weil das türkische Volk fast zu 90% im Augenblick in den Nationalismus abgekippt ist und vollständig vergisst, was ihre eigenen Interessen sind. Das heißt, im Nationalismus geben die Menschen, gerade in der Türkei kann man das jetzt sehr schön sehen, die Bewegung hin zur Demokratie auf. Die opfern sie für nationale Interessen. Und dieses nationale Interesse ist ein narzisstischer Größenwahn. Man ist Türke. Man denkt an die türkische Tradition zurück. Und dann stellt sich doch der Erdogan dort vor die Öffentlichkeit hin und spricht von dem Blutzoll, den die Türken in ihrer historischen und großartigen Geschichte geliefert und abgeliefert haben, um etwas zu sein auf dieser Welt. Das ist doch der Punkt. Und diese Geschichte zieht sich durch die Weltgeschichte, seit wir die Auseinandersetzung zwischen dem Feudalismus des flachen Landes, wo die Feudalen herrschen und eben auch der Sultan, und der Stadt, der Demokratie haben. Wobei die Türken, als die Konstantinopel erobert haben, damals und dann Istanbul draus gemacht haben, 1453, das ist ein ganz wichtiges Datum, natürlich keine oder nur in Ansätzen demokratische Stadt überwunden haben. Konstantinopel war damals vom oströmischen Kaiser beherrscht. Alles das, was immer bleibt, wenn die Demokratie sich reduziert um ihren kulturellen Kern, bleiben die Techniken der Stadt. Die Techniken der Stadt sind Kapitalismus, das ist auch eine ökonomische Technik, die sich in der Stadt entwickelt hat. Ja, wo denn sonst? In England im 18. Jahrhundert hat sich der Kapitalismus entwickelt, in der Auseinandersetzung mit dem englischen Feudalismus. Und das ist eine weitere Stufe in der Entwicklung der Demokratie und der demokratischen Gesellschaft, Stadtgesellschaft. So muss man das, denke ich, sehen. Was wir in der Stadt immer wieder erleben oder in den Städten immer wieder erleben, ist, dass die an einen Punkt kommen, wo sie einen großen Wohlstand erwirtschaften. Der Wohlstand ist technischer Art. Athen hatte einen großen Wohlstand, nur dieses Beispiel. Dann haben die gesagt, den großen Wohlstand haben sie erobert, tatsächlich im Handel. Die haben Handel betrieben, der Handel war relativ ungleich, wie Handel oft ungleich ist. Und dann haben die großen Reichtum angehäuft mit ihren Schiffen, Piräus und Athen. Und das, was die Bürger, die dann nichts hatten, hatten und die Gleichheit eingefordert haben mit ihrem Ruder, das waren die Peten, die Ruderer. Das war eine eigene Klasse, die kein Schwert sich kaufen konnte, keine Rüstung, aber die hatten einen Ruder. Und die athenische Gesellschaft ist reich geworden über Ruder. Natürlich über Sklaven, die gerudert haben. Die Galeeren sind von Sklaven bedient worden. Aber die Kampfschiffe, die Trieren, das ist eine dreistöckige Ruderwaffe gewesen, die konnte man nicht mit Sklaven betreiben. Und Da brauchte man also freie Ruderer, die so weit was im Kopf hatten, dass sie gesagt haben, ich setze mich für diese Gesellschaft ein und das ist meine Waffe und das ist mein Beitrag. Und dann haben die gefordert, abstimmen zu dürfen auf der Agora und das ist ihnen tatsächlich geglückt. Also die athenische Gesellschaft hat an diesem Punkt einen Schritt nach vorne gemacht. Sie, die Ungleichen, das ist unser Thema heute, gleiche Ungleichheit, ungleiche Gleichheit, die Ungleichen sind gleich geworden. Und die haben gesagt, wir, obwohl wir ungleich sind, wollen wir gleich werden. Demokratische Gesellschaften und überhaupt, wie alles, was sozial ist, beginnt immer im Ungleichen, nicht im Gleichen. So wie es Gerechtigkeit gibt, weil es Ungerechtigkeit gibt, gibt es Freiheit, weil es Unfreiheit gibt. Und Ungerechtigkeit oder Ungleichheit und Gleichheit sind genauso duale Paare, die innerlich sich wechselseitig befruchten. Und das ist der Punkt, ja, dass wir verstehen, dass Gesellschaften, aber auch wir, dass es eine existenzielle Beziehung gibt zwischen unserer inneren Struktur, wo wir mit uns selbst ungleich sind, aber immer nach einer Gleichheit suchen wollen. Und die Gleichheit, die hat einen Namen und die heißt Identität. Die Identität ist das Identische, dass man mit sich identisch sein und bleiben wollte oder will. Und die Ungleichheit hier und die gleiche Ungleichheit in sich bekämpft. Dass der Mensch in sich selber zu einer Einheit sucht zu kommen. Und wenn die Demokratie dann an diesen Punkt angelangt ist, wie das in Athen da der Fall war, dann haben die Ruderer mit regieren dürfen. Punkt. Als sie das gemacht haben, haben die gesagt, so, jetzt machen wir aber Schluss. Jetzt darf niemand mehr dazu reinkommen, im wahrsten Sinne des Wortes, in dieses Boot. Nicht in dieses Ruderboot, sondern in diese Stadt. Und dann haben sie sich abgeschlossen. Das haben sie gemacht. Sie haben Beschluss gefasst. Dann 554 gewesen. Erstens, ein Athener darf nur noch einer sein, der athenische Mutter und Vater hat. Das sind dann die Zuwanderer, die anderen Griechen weggeblieben aus Nordgriechenland und so weiter, weil man die als Ränkschmeckte angesehen hat. Und dadurch, das war also der erste Stopp, haben die dann plötzlich weniger freie Bürger und Handwerker und so weiter gehabt und sind schwächer geworden. Gleichzeitig haben sie den anderen in ihrem Größenwahn, ihren Bündnispartnern, das Geld genommen. Das haben sie von Delos, wo die Bündniskasse des Attischen Bundes war, nach Athen gebracht, auf die Agora, wo die Akropolis stand, haben die Akropolis mit diesem Geld gebaut und Athen ist wunderschön und immer schöner geworden. Und die anderen wurden enteignet, weil man die Zentralbank nach Washington gebracht hat oder nach Frankfurt oder sonst wo, verstehen Sie? Weil man den anderen das Geld genommen hat und es für sich verwendet hat. Das heißt, es kommen immer wieder Grundstrukturen in unserer demokratischen Auseinandersetzung zum Tragen, die einen, da denkt man dann, ja, gibt's das? Ist das tatsächlich wahr, dass sich so etwas immer wieder wiederholt? Warum kann sich das überhaupt wiederholen? Weil wir es bei dieser Sache eben mit Grundstrukturen zu tun haben, die sich gleichen. Die sind nicht in der Zeit gleich, sondern sie sind in der Struktur gleich. Und diese Strukturgleichheit, es ist sozusagen ein faszinierendes Phänomen, dass also, wenn die Bürger an einen bestimmten Punkt kommen, innerhalb der Stadt, dass sie sagen, wir möchten jetzt mit den anderen nicht mehr zusammen, wir möchten unseren Wohlstand für uns genießen, dann schließen die sich ab. Das Römerreich hat bestanden auf dem Ackerbau und dem Schwert. Die Bauern haben ihr Ackerland verteidigt mit dem Schwert und sind dann in den Legionen aufmarschiert. Im Kapitol haben sie sich darüber gestritten, wer darf Teilnehmer sein. Die sind schlau gewesen, die haben gesagt, aus ihrer Erfahrung, König funktioniert nicht, machen wir das mit zwei Konsuln und die großen Familien teilen sich die Macht auf, hat am Ende des Römerreiches dazu geführt, dass die zwei Dinge gemacht haben. Sie haben ihre Grenzen ganz weit hinausgeschoben, bis die Stadtgrenzen wurden ganz weit hinausgeschoben, an den Limes, an den Hadrianswall, an den Traianswall. Das war die Stadtgrenze von Rom. Und das Zweite war, innerhalb dieser Stadtgrenze waren alle Römer, die das römische Recht hatten, das konnten auch Germanen sein, waren plötzlich freie, gleiche Bürger. Und was haben die gemacht? Die sind auch satt geworden. Die haben gesagt, so, jetzt lassen wir keine mehr rein. Auf die Mauern haben sie dann Germanen und sonst welche Leute gesetzt, die eigentlich nicht rein sollten, die Goten, aber die dann doch reingekommen sind. Also dieses Thema der Ungleichheit beschäftigt uns natürlich, dass die Menschen in Hochkulturen zu allen Zeiten sozusagen dieses Rundum-Sorglos-Paket wünschen. Die wollen versorgt werden von der Regierung, von dem System oder eben auch von der Demokratie. Allerdings taucht dann ein Problem auf, wenn man in der Sorge ist und sich nicht mehr sorgen möchte, geht eine fatale Tür auf. Man tritt in die Untüchtigkeit ein, also in den Weg, untüchtig zu werden. Das ist jetzt ein simples Beispiel, wie der Muskel, den ich nicht betätige, der wird an einem bestimmten Punkt erschlaffen. Aber jetzt im übertragenen Sinn heißt es, Menschen, die sich nicht mehr um ihre politischen Rechte kümmern müssen oder wollen, werden automatisch in der Betätigung auf der Agora, auf der politischen Bühne ermatten. Sie werden nicht in der Lage sein, ihre Rechte zu praktizieren, weil man nur praktizieren kann, worin man eine Praxis hat. Wenn man aber diese Praxis abgelegt hat oder verlernt hat oder ablehnt, weil die anderen sie ja besser machen oder übernehmen sollen, dann taucht ein fataler Zirkel auf, nämlich dass die politischen Vertreter auftauchen. Aber der Vertreter ist ja im Sinne des Wortes immer nur der Repräsentant einer Firma, einer anderen Sache, also nicht ich, sondern er, der mich vertreten kann, der an meine Stelle treten kann. Aber wenn er an meine Stelle tritt, dann wird er eben nicht nur mich vertreten, sondern dann nimmt er auch meine Sorgen ab. Wenn der also glaubt und nicht wissen will, dann läuft er in eine schiefe Ebene rein. Dann rutscht er ab aus der Verantwortung für sein Leben und übergibt die Verantwortung und die Sorge für sein Leben anderen. Man kann im Prinzip, kann man eigentlich nicht sorgen, weil wenn man sorgt, ist man schon in einer Richtung, die produktiv ist. Wenn ich aber die Sorge abgeben will, das ist die entscheidende Stelle, und einen finde, der für mich die Sorge übernimmt, komme ich auf die schiefe Ebene der Entsorgung der Sorge und bin auf dem Weg der Enttüchtigung meiner Tüchtigkeit. Und ich verliere Fähigkeiten, die ich zum Leben brauche, zum politischen Leben brauche, aber auch zum Leben mit meiner Umgebung. Wenn ich dann sage, du mit deinen Problemen, dich will ich schon gleich gar nicht mehr sehen, weil die mir Sorgen bereiten, dann bin ich auf dieser schiefen Ebene. Und die Sorgen als solche oder als Probleme, die können Sie auch Probleme nennen, ernst zu nehmen und dass wir lernen müssen, unsere Probleme zu lieben, zu akzeptieren, aber auf der Ebene, wo wir den nächsten Schritt machen können, wo wir die Fähigkeit haben, den nächsten Schritt zu tun. Wenn du aber 10 Schritte ständig machen willst oder musst, das ist zu viel. Du musst lernen, den nächsten Schritt zu tun. Wie auf einer Leiter muss man auch die nächste Stufe der Strickleiter ersteigen, um da hochzukommen, wenn ich mich übernehme, weil mir die Kultur das so präsentiert. Du musst es, weil du ein guter Deutscher bist. Oder du musst es, weil du ein guter Bub bist. Dann werden sie mit einer Last überlastet, vor der sie fliehen. Wir müssen also, wenn wir den Prozess des Wissens mit uns selbst in Bewegung setzen, akzeptieren, dass wir Lernwesen sind, dass wir die Ungleichheit in uns anerkennen, dass wir ungleich sind zu dem, was wir werden wollen, wo wir Bedürfnisse haben, hinzukommen, und die nächsten Schritte zu tun, nicht die Überschritte, nicht den Überwahn, nicht die Hybris. Das funktioniert nicht. Mit dieser Hybris, mit diesem Überwahn hängt nun eben auch, oder mit dieser Überlastung zusammen, dass die Leute sich zurückziehen, wenn du zu viel von ihnen verlangst. Wir werden dann krank, der Körper, die Seele revoltiert, die sagt, da mache ich nicht mehr mit, weil wir einen Überanspruch, einen kulturellen Überanspruch akzeptieren, der nicht leistbar ist. Wie kommt man aus diesem Überanspruch raus, der nicht leistbar ist? Indem sie sokratisch in ein inneres Gespräch mit sich treten und in sich selber Verbündete suchen. Und dort müssen sie zuerst ihre Schwäche suchen, ihre Ungleichheit. Und dann die Elemente, mit denen sie zusammen etwas anderes, etwas Identischeres, etwas Besseres aufbauen. Sie müssen akzeptieren, dass sie in sich angewiesen sind auf Teile, beispielsweise, die sie noch gar nicht mobilisiert haben. Und dass sie anfangen, die Komplexität ihres Lebens so weit runterzufahren, dass das, was sie dann an Vielheit, an Komplexität erarbeiten, dass das für sie lebbar ist.